Küchengespräche, der Podcast zu Kulinarik und Genuss mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen.
Die heutige Podcast-Episode führt mich nach Wien-Meidling in die Biofisch-Manufaktur von Marc Mössmer. Er ist Pionier der nachhaltigen biologischen Fischzucht in Europa. Da es in den 90er Jahren noch keine Biorichtlinien in der Fischzucht gab, hat er sich selbst entwickelt und in Zusammenarbeit mit Waldviertler Fischzüchtern auch gleich umgesetzt. Mittlerweile betreibt der diplomierte Fischwirtschaftsmeister im Waldviertel die erste Demeter-Fischzucht der Welt. Hallo Marc, ich freue mich, dass ich mit dir heute eintauchen darf in die nachhaltige Fischzucht. Und du machst das ja jetzt schon 30 Jahre. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du dein Leben komplett dem Fisch verschrieben hast?
Ich mache das mit Biofisch seit 30 Jahren, das ist richtig. Der Fisch ist aber schon vorher in mein Leben getreten. Also was mir meine Eltern erzählen, ist das schon im Kleinkindalter gewesen, dass ich da fasziniert war, wie wahrscheinlich jedes kleine Kind fasziniert ist, wenn da irgendwas zappelt.
Ja. Aber warst du am Wasser? Bist du am Wasser aufgewachsen?
Ich bin aus München und ich bin am Nymphenburger Kanal immer wieder gewesen und habe da zuschauen dürfen, wie abgefischt wird. Im Nymphenburger Kanal wurden damals die Weihnachtskarpfen immer abgefischt. Ja. Und das war scheinbar für mich so interessant, dass ich da immer sehr fasziniert hingeschaut habe. Dann gab es natürlich immer wieder dann Zwischenzeiten, wo der Fisch nicht so vorne gestanden ist, aber ich habe dann eine Lehre begonnen in der Fischerei. Ja, das war also noch weit vor Biofisch und in der Lehre habe ich verschiedenste Stationen durchwandert. Das war Fischzucht von Forelle, Fischzucht beim Karpfen, Seenfischerei, dann aber auch richtige gutachterliche Tätigkeit, wo ich dann einfach dann zugearbeitet habe, den Wissenschaftlern. Also war sehr interessant, sehr vielfältig. Und nach der Lehre habe ich den zweiten Bildungsweg eingeschlagen und habe Matura nachgemacht und bin dann ins Studium gegangen. Ja, und das war so quasi die...
Und immer der Fisch im Zentrum.
Sagen wir so, Landwirtschaft oder das, die Natur im Zentrum und natürlich der Fisch auch. Und ganz zum Ende vom Studium, ja, also Studienanfang war so diese Sache, dass sich der Biolandbau stark entwickelt hat. In Deutschland war das ganz stark, im Bayerischen Wald und in der Schule, wo ich war, eine landwirtschaftliche Schule, wurde wahnsinnig viel diskutiert, meistens sehr kontrovers. Ich war auf der Seite der Bio-Leute, das war für mich irgendwie immer ganz eine logische Angelegenheit. Und habe immer versucht, auch damals schon mit den dortigen Bioverbänden zu schauen, ob man nicht mit Fisch was umsetzen kann. Aber die waren alle so noch beschäftigt, überhaupt selber Richtlinien zu machen und das zu bewerben und Vermarktungsstrukturen aufzubauen, dass sich das einfach nicht ergeben hat. Ja. Und sie hatten keinen Fachmann und ich war einfach zu grün unter den Ohren noch. Gut, das hat dann gedauert bis Ende vom Studium und dann war es halt immer noch nicht so weit. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich das in die Hand. Habe Richtlinien geschrieben.
Aber warst du damals dann schon in Österreich oder wie,
ja,
wie
bist du von? Ja. Ich habe angefangen in Stuttgart-Hohenheim zu studieren, bin dann auf die BOKU gewechselt, bin der BOKU dann fertig gemacht, habe meinen Abschluss dort gemacht, habe dann den Meister hinten hergeschoben noch. Ja. Also ich bin richtig ausgebildet in der Fischerei, aber auch.
Wo kann man in der Fischerei ausgebildet werden? Wer macht das?
Das weiß fast niemand, aber die Fischerei ist ein richtiger Lehrberuf. Also das nennt sich Fischwirt, also abgeleitet von Landwirt, Forstwirt, Fischwirt, Pferdewirt, was es alles gibt, ja, und gibt in Österreich eine eigene Ausbildungsstelle, die ist in Schafling am Mondsee. Und da habe ich einerseits im Studium Praktikum gemacht und bin danach eben in die Meisterklasse gegangen und habe dort meinen Meister dann auch nachgeholt.
Und wie viele Leute warst du wieder, wie viele schließen da ab?
Wir waren in der Meisterklasse, ich glaube, nicht ganz 20 Leute.
Also ja. Es ist schon eher eine kleine Gruppe.
Es ist eine sehr kleine Gruppe in Österreich. Es ist wie eine kleine Familie. Man weiß von sehr vielen in Österreich. Ja, man kennt sich ein bisschen, kann man sagen.
Ja. Ja, super. Also dann, wie du festgestellt hast, es gibt eigentlich nichts im Bio, aber dir das ein Anliegen war, hast du dich selber damit beschäftigt und angefangen, okay, solche Bio-Richtlinien eigentlich zu entwickeln.
Richtig, dann habe ich einfach dann Recherchen angefangen, habe in den Bibliotheken geschaut, wo gibt es vielleicht schon etwas. Das war ja in den 90er Jahren noch gar nicht so üblich mit dem Internet, ja. Habe versucht, irgendwie auf die Reise zu gehen, und nachdem ich nicht viel gefunden habe, habe ich mir selber Gedanken gemacht, habe also ja, dann etwas zusammengeschrieben und immer wieder mit Fachleuten diskutiert. Mhm. Ja, also einerseits eben Fachleuten aus dem Bereich der Fischzucht oder Fischerei, auf der anderen Seite vom Naturschutz, auf der anderen Seite in der Verwaltung und alles Mögliche, ja, damit das auch einen Bestand hat. Und das war recht gut, weil diese Diskussion habe ich da sozusagen auch schon relativ weit getragen, haben viele andere Leute dann schon außerhalb von mir sich auch vernetzt und versucht, irgendwie sich Gedanken drüber zu machen. Dann habe ich die ersten Entwürfe gemacht, die habe ich dann verschickt an die Bioverbände und habe geschaut, dass ich da entsprechend jemanden finde, der ein guter Partner ist im Tierzucht.
Ja, einfach als Sparing-Partner zu haben, oder?
Auch Sparing-Partner zu haben, eben, dass die wiederum ihre Kritik einbringen. So ging das dann einfach mehrere Runden, um das jetzt abzukürzen. Ja, und dann letztendlich war das da. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir es hier in Österreich. Alle wollten sie Forellen als Anfang haben, aber ich habe gesagt, nein, machen wir nicht, geht nicht, ja, weil das große Thema Fischmehl. Wir haben
weil
angefangen.
Die Forellen nicht wieder Karpfen, der braucht Fisch. Also der frisst Fische, oder?
Forelle und Saibling. Saibling, das sind Raubfische und die brauchen entsprechend sehr hochwertiges Futter. Mhm. Ja, und dieses hochwertige Futter muss man in der einfach Industrie herstellen. Ja. Die hat einfach die entsprechenden Maschinen, die hat das entsprechende Know-how, da müssen Rezepturen hinterlegt sein, die richtige Vitaminmischung, die richtige Mineralstoffmischung.
Okay. Das heißt, das ist schwer in Bioqualität überhaupt herzustellen,
nein, es ist nicht schwer in Bioqualität herzustellen, aber dann ist praktisch das Einzige, was Bio ist, ist nur das Futter dann. Mhm. Ja. Und mir war der Ansatz wichtig, dass es noch mehr geben muss als nur das Futter. Ja, wir haben inzwischen auch in der Forellenzucht auch mehr Ansprüche natürlich als das Futter, aber das Futter ist einmal der absolut zentrale Bestandteil. Und beim Karpfen war einfach die Haltungsbedingung rein in den wirklichen Teich, quasi wirklich in der Natur mit absolut geringen Haltungsdichten. Der Karpfen kann auch ohne Fütterung überleben. Ja. Der Fischzüchter als Karpfenzüchter, der kann in Urlaub fahren, der muss sich nicht um einen Fisch kümmern, der ist überlebensfähig per se. Mhm. Die Forelle ist es, wenn du auf Urlaub fährst, eben nicht, weil die könnte das nicht machen. Ist jetzt nicht der Nachteil, dass man immer da ist. Jeder Milchbauer, jeder Schafbauer muss jeden Tag da sein. Ne? Ich sage nur, der Karpfenteich ist einfach immer noch so wahnsinnig weit Natur, dass der einfach als Start für den Biobereich einfach das absolut exzellente Beispiel war. Und so haben wir dann auch gestartet. Und haben gesagt, okay, jetzt schauen wir erstmal, wie das wird. Und dann haben wir das in Österreich gemacht, dann bin ich gegangen in die Schweiz, bin ich nach Deutschland gegangen, habe geschaut, dass wir auch Mitstreiter finden. Und so hat sich das dann langsam entwickelt.
Aber das hat sich alles in den 90er Jahren abgespielt, oder? In die 2000er
Jahre? 92 bis 94 sind die Richtlinien entwickelt worden. 94 wurden die veröffentlicht vom Ernteverband. Ernte für das Leben hat es geheißen, heute Bio-Austria-Verband. Dann haben die Deutschen im Naturlandverband das gemacht, Biolandverband, GEA, also die ganzen deutschen Verbände sind dann nachgezogen. Dann auch die Bio-Swissa ist nachgezogen. Die sind aber, nachdem es dort kaum Karpfen gibt, waren dann klar, dass die nur Forellen machen. Ja. Und dann hat es bald auch die erste Lachszucht in Irland gegeben, die ich dann besucht und die erste Lachszucht auch mit zertifiziert habe. Ja. Und so ist es dann gestartet und dann ist die EU gekommen und hat natürlich auch ihre eigenen Richtlinien dann Gott sei Dank entwickelt, damit es für ganz Europa dann einen Mindeststandard gibt.
Das hat sich an deinen Richtlinien orientiert?
Selbstverständlich, das war natürlich jetzt
also das war
der
mal
einzige
die Basis.
Entwurf, also nicht meine, weil die, wie gesagt, die Deutschen und die Schweizer haben ihre gehabt, aber de facto
aber
war der
schon
Ausgangspunkt
auf deine Initiative und dein Betreiben
ist sozusagen
hinaus.
Die Handschrift, die damals entstanden ist, ist nach wie vor spürbar und merkbar, also auf was man heutzutage einfach achtet. Ja? Also es ist vom Futtermittel angefangen, was darf Futtermittel sein? Das sind so die Standards, keine Gentechnik drin, keine Antibiotika und so weiter, keine Futtermittel, Hilfsmittel, die nicht in einer Positivliste drinnen sind. Das Fischmehl, haben wir damals gesagt, das muss unbedingt aus den Resten der Verarbeitung von den Fischen sein. Es dürfen keine ganzen Fische sein, ja, sondern nur die Cut-offs, wie man das so schön nennt, von Wildfischen eben. Weil man muss auch darauf denken, das heißt die Kannibalismusverordnung, ich darf keiner Forelle wieder eine Forelle füttern. Ja, das könnte sozusagen auch irgendwelche Sachen irgendwie negativ dann auswirken. Das kennen wir von der BSE-Krise her. Ja.
Kannibalismus bei Tieren.
Ja, das nennt man halt einfach
würde
so.
Würde anders heißen.
Genau. Eine Forelle wird auch einen anderen Fisch fressen, wenn sie ihn hat, aber eigentlich ernährt sich eine Forelle und das wäre heutzutage eigentlich auch der schönste Weg, den wir machen können, um das Fischmehl rauszukriegen. Insektenmehl, ja. Es ist nur wahnsinnig teuer, Insekten zu züchten auf Biobasis und dann wiederum Turmfuttermittel zu machen, weil Futtermittelpreise dürfen nicht wahnsinnig hoch sein, aber da ist vielleicht noch einfach, sind wir am Anfang der Entwicklung, vielleicht dauert es einfach noch Jahre, weil es gibt noch keine sozusagen wirklichen Zuchtkriterien, wie züchtet man heutzutage Insekten, um entsprechende Futtermittel herzustellen.
Weil Insekten, die sonst vorhanden sind, nicht zu Biokriterien entsprechen würden.
Natürlich würden jegliches Insekt, was draußen herumschwirrt und fliegt und krabbelt, könnte natürlich ein gutes Biofischfutter sein. Ist es ja auch für den Karpfen zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt überlege, ich möchte 10 Tonnen Forellen produzieren,
brauchst du viel Mengen, oder?
Brauche ich normalerweise, ist das der Faktor in der Natur ist 1 zu 10. Ja? Also mein Karpfenteich hat Raubfische, die Raubfische sind Hecht, Wels, Zander, Barsch zum Beispiel, ja? Und die brauchen 10 Kilogramm Lebendfutter, um 1 Kilogramm zu wachsen oder sogar mehr, sogar 20 Kilogramm für 1 Kilogramm. So ist es auch bei den Insekten, da braucht ein Fisch 10 Kilogramm oder 20 Kilogramm Insekten, um selber ein Kilogramm zu wachsen.
Ihre Mengen,
die Raubfische, ja? Der Karpfen selber, ja, der kann zugefüttert werden mit Getreide, mit Kohlenhydraten, einfach um das wertvolle Eiweiß, was er über die Insekten aufnimmt und das Plankton, was er aufnimmt, besser umsetzen zu können, weil er kann Kohlenhydrate verarbeiten, hat einen längeren Darm als die Forelle, hat das Verdauungssystem, was Kohlenhydrate umarbeiten kann. Kann das als Nahrungsenergie einsetzen und das Protein ist dann fürs Wachstum, für den
Das heißt, das macht es auch einfach leichter.
Das ist richtig, macht es leichter als bei der Forelle, weil die Forelle hat einen ganz kurzen Darm, hat nur hochwertigste, kann nur hochwertigste Nahrung verarbeiten, ja, weil sonst gleich durch den Darm wieder durch ist und ist vorbei.
Ja. Du bist ja, also du hast ja mit Bio angefangen, aber jetzt hast du ja die erste Demeter-Fischzucht. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Bio und Demeter in der Fischzucht?
Es gibt keinen großen Unterschied. Es gibt nur ein Plus obendrauf bei Demeter, kann man sagen. Ja. Demeter ist halt noch ein bisschen mehr, schaut auf gewisse Faktoren einfach mehr. Das einerseits ist es einmal das quasi die esoterische Seite, wenn man so will, ja, dass man eben diese Kuhhörner hat, in denen der Hornmist und der Hornkiesel vergraben wird. Und
gut, aber das ist jetzt im Wasser ja schwierig.
Nein, das wird einfach so hergestellt, wie es jeder andere Demeter-Fischzüchter, Demeter-Landwirt auch macht. Wir machen das in einer Gruppe gemeinsam im Waldviertel. Ja. Da wird einmal im Jahr, setzt man sich zusammen und im Frühling und im Herbst gibt es einfach die zwei Termine und da tut man entweder vergraben oder ausgraben und das Ganze dann nachher entsprechend dann herstellen, ja, diese Produkte. Ja. Und die nehme ich dann von dieser Gruppe und das hat jeder Landwirt quasi dasselbe Produkt, ja, nämlich Hornmist, Hornkiesel und die werden dann versprüht.
Ja. Okay, da wird es versprüht, weil ich weiß ja bei den, also in der Landwirtschaft ist es mal klar, das wird ja dann auch wie dumm das, ausgebracht, oder?
Nein, das wird genauso in der Landwirtschaft. Das wird einerseits gibt diese Kompostpräparate, andererseits gibt den Hornmist, den Hornkiesel, der wird ganz fein über die gesamte Fläche versprüht. Ja. Bei mir geht es nicht aufs Wasser, sondern es geht eigentlich um die Pflanze, dass die das aufnimmt und dann in den Boden sozusagen im Wechselspiel mit dem Boden das dann nachher dann zur Wirkung kommt. Ja. Und ich tue einfach die umliegenden Flächen von meinem Teich entsprechend eben mit diesen biodynamischen Präparaten bearbeiten. Ja. Dann kommt noch dazu, dass ich natürlich die Jungfische sind dann eben Demeter zertifiziert, das Futter ist Demeter zertifiziert, ja. Es gibt noch ein paar andere Sachen im Marketing. Die Marke Demeter ist eine ganz streng regulierte Marke zum Beispiel. Ja. Ja. Gibt es sehr wohl also noch mehr Auflagen, als es beim Bio sonst generell ist.
Und jetzt würde mich interessieren, wie darf ich mir das Leben von dem Fisch vorstellen? Weil du hast ja in Haslau sind ja die Teiche, wo die Karpfen leben im Waldviertel. Vielleicht magst du mal so ein bisschen ein Jahr beschreiben in der Fischzucht, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, die Zuhörerinnen.
Ja, wenn wir jetzt anfangen Wir sind jetzt Anfang des Jahres, Frühling. Das ist bald einmal die Laichzeit der Karpfen. Der Karpfen laicht ungefähr im Mai. Das ist immer temperaturabhängig. Und die Natur hat für den Karpfen quasi so vorgesehen, dass der Karpfen im Frühlingshochwasser auf Wiesen rausschwimmen kann. Wenn die überflutet sind, legt dort seine Eier. Und die entwickeln sich unglaublich schnell innerhalb von wenigen Tagen zu einer ganz kleinen Larve.
Ja. Und das sind ja recht viele pro Weibchen.
Und richtig, das sind sehr, sehr viele sogar. Ja. Also man muss einfach damit rechnen, dass die Mortalität, also die Sterbensrate extremst hoch ist. Ja. Eigentlich ist es ja so, dass man so zu viele Nachkommen hat, dass man sozusagen sich selber ersetzt und vielleicht andere Verluste ausgleichen kann, sprich für jeden Mutter- oder Vatertier braucht es Minimum einen Nachkommen eigentlich. Ja. Jetzt hat ein Weibchen hat aber 250.000 Eier.
Ja. Was schon gewaltig,
viel ist. Ja. Sprich, ein größeres Weibchen mit 4 Kilogramm hätte ungefähr 1 Million Eier. Da kommt jetzt auf 100.000 nicht mehr richtig an.
Ja. Aber die Sterberate hängt die ab, also weil manche Wahnsinn, einfach zu schwach sind zu überleben, weil es Feinde gibt. Von was hängt das alles ab? Das also irgendwelche Raubfische.
Muss ich das vorstellen? Bei so vielen Eiern müssen die Eier sehr, sehr klein sein.
Das auch, ja, weil das zu groß ist, der Fischer dann auch wieder.
Genau. Man kennt es vom Eidotter oder was. Es gibt, wenn so ein Küken schlüpft oder was, ist es ja schon ziemlich entwickelt. Ja. Mhm. Aber das Ei, der Fisch schlüpft eigentlich schon vorher. Man sieht noch sozusagen nicht nur die Nabelschnur, sondern am Nabel sozusagen, wie es quasi die Plazenta, sieht man einen sogenannten Dottersack, also unterhalb des Fisches, wenn man den jetzt waagrecht einfach sieht, hängt unten ein riesiger Sack, aus dem er sich noch ernährt, die ersten Stunden und Tage. Der wird aber nach und nach aufgebraucht und die Larve entwickelt sich in dieser Zeit aber auch noch weiter. Ja? Mhm. Und dann muss man sehen, der Mund von so einem winzig kleinen, also da gehen ein paar Eier auf den Stecknadelkopf, der Mund ist so winzig und wenn dann nicht in dieser Sekunde und Minute und in dieser Stunde, wo der jetzt zum Fressen anfangen will, die Nahrung nicht da ist, dann stirbt er sofort.
Sofort.
Ja. Und dann kommt er vielleicht die ersten 3 Tage drüber und dann kommt der Wettereinbruch und er ist auch schon wieder kaputt. Mhm. Ja. Also deswegen ist es so wahnsinnig wichtig und dann zieht sich das Wasser eben in der Natur quasi wieder zurück und es geht in den Fluss oder in das Altarm oder wo auch immer. Und das sind lauter Faktoren, wo wahnsinnig viel natürlich dann an Nachkommen dann eventuell eben sterben oder sich nicht entwickeln können, sagen wir so.
Ja. Wie viel bleiben dann übrig?
Oder naja, und das da, wenn wir jetzt ein bisschen eben, das heißt Aquakultur, wenn wir da kulturell eingreifen, indem wir das ein bisschen steuern, indem wir eben entsprechend wenn wir es natürlich eben nachstellen, dann tun wir einfach eine Wiese ansehen und die tun wir überstauen und dann kommt der Karpfen rein und dann muss es dann warm sein. Ja? Da kann er nicht 5 Tage drinnen sein, weil sonst ist das Gras schon so zersetzt und faulig, dass die Nahrung schon nicht mehr da ist. Aber wenn das alles hinhaut, haben wir die richtig kleine Nahrung und dann haben wir viele, viele Fische drin und die setzen wir dann, sobald es möglich ist, fangen wir die schon wieder raus und setzen sie in den nächsten und wieder in den nächsten und wieder in den nächsten Teich. Das nennt man dann Vorstrecken, bis sie dann eben vorgestreckt, also das ist am Anfang sagt man K0, also das ist der geschlüpfte Fisch, dann hat man die Larven, dann sagt man K0, KV, vorgestreckt und dann geht es bis zum Herbst, ist es dann ein K1, 1 heißt dann einfach, eine Saison hat der Fisch hinter sich. In diesem Stadium bleibt er bis über den Winter und im Winter nimmt er nichts zu sich, er frisst nichts, er kann nichts verdauen, das ist einfach viel zu kalt, das Wasser hat einfach Temperaturen von 4 Grad. Und im Winter ist natürlich auch im ersten Jahr noch sehr gefährlich für den Fisch. Ja, weil
er wie groß ist er da?
Der hat ungefähr zwischen 5 Gramm und
also sehr klein eigentlich.
20 Gramm, 30 Gramm.
Ja. Weil die Fische brauchen ja im Gegensatz zu anderen Tieren 3 bis 4 Jahre.
Das ist ein Spezifikum, dass wir eigentlich selbst in der Rinderproduktion, ja, die Tiere sind auch nur 1,5 Jahre alt und dann aber hunderte von Kilogramm schwer. Der Karpfen ist im 3. oder 4. Jahr hat er unsere Speisefischgröße. Und die ist im Waldviertel 2,5 bis 3 Kilogramm. Mhm. Ja, da braucht er aber 3 bis 4 Jahre, bis er mal so weit ist. Ja. Das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie groß ist er im ersten Jahr. Ja. Und das hängt wiederum davon ab, wie viele Fische sind in diesem Teich drinnen. Und deswegen wird er auch immer wieder von einem Teich in den nächsten besetzt und ausgedünnt dabei oder auf mehrere Teiche aufgeteilt.
Okay, das ist dann, dass ihr einfach schaut, wie begleitet ihr die Fische in den 3 bis 4 Jahren, bis sie dann mehr oder weniger schlachtreif sind.
Richtig.
Weil ihr habt ja ein Areal, ich glaube, das ist ja 50 Hektar groß, wenn ihr das richtig in
richtig, also es gibt in Österreich viele, viele Kleinteichwirte, ja, und es gibt wenig große Teiche, wobei der große Teich im internationalen Maßstab, den Teich, den ich bewirtschafte, ist auch winzig. Ja. Mhm. Es gibt Hunderte von Hektar große und sogar Tausende von Hektar große Teiche. Ja, also in Tschechien, gleich über die Grenze, ist ein Teich, der hat 600 Hektar Größe.
Ja.
In Polen sind Teichwirtschaften, die haben 1000, 2000, 3000 Hektar insgesamt. Also wir sind ganz, ganz klein strukturiert in Österreich. Ja. Obwohl der Betrieb, wo ich drinnen bin, ja, einen Teich hat. Es gibt, weiß ich nicht, 4, 5 Teiche in dieser Größe in Österreich, aber wir sind echt ganz, ganz
gut. Gut, aber wir sind ja auch in der übrigen Landwirtschaft eher klein, also im Vergleich zu internationalen Landwirtschaften, was ja aber eigentlich auch ein Vorteil ist, muss man sagen.
Ja, man kann sie.
Was halt die Qualität betrifft.
Ja, man kann sie um die eigenen sozusagen Gebiete, die man bewirtschaftet, auch wirklich kümmern. Wenn man jetzt nur die ganze Zeit mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, um schnell, schnell, schnell irgendwie was zu schauen, ist das was anderes, als wenn ich alles zu Fuß abgehen kann und wirklich noch einen Bezug dazu habe und weiß, aha, da muss ich vielleicht im nächsten Jahr mal vielleicht was reparieren, da muss ich was machen. Das schaffe ich einfach in einem Gebiet, was, weiß ich, 1000 Hektar hat und viele Angestellte, die sich vielleicht nicht so drum kümmern, schaffe ich dann gar nicht mehr.
Was schwimmt denn außer dem Karpfen noch in euren Teichen?
Naja, wenn wir bei den Fischen bleiben, es ist ja noch viel
also
mehr.
Ich habe jetzt die Fische gemeint, ja.
Ja, wir haben ja, wie gesagt, wir haben viele Insekten und von den Fröschen Natur, angefangen bis zu Schildkröten und Muscheln und sonst anderen Sachen. Ja, Libellen, schönste Arten von Libellen. Also bei mir im Teich, im Normalfall ist es der Brotfisch, der Fischzüchter oder der Karpfenzüchter ist der Karpfen selbstverständlich, ja. Und dann gibt es eben noch die Klasse der karpfenartigen Fische. Das sind einfach zum Beispiel die Schleie oder sind die bekannten Weißfische wie Rotauge, Rotfeder, Praxe, Güster, Giebel, Karausche und so weiter. Ja, die sind alle bei mir im Teich. Wir haben immer 10 bis 15 Fischarten im Teich. Jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, aber ja, wie es halt der Jahresgang bringt. Und dann haben wir zusätzlich einfach die Raubfische, die aber ein relativ, also wir kennen ja die Nahrungspyramide und die Raubfische sitzen halt ganz, ganz oben in der Nahrungspyramide und wir haben ungefähr einen Anteil von, naja, bis zu 5% Raubfische und der Rest sind alle anderen Fischarten von der
Biomasse. Weil wenn mehr Raubfische drinnen wären, wäre das wahrscheinlich auch problematisch für das Gleichgewicht, oder? Im Teich.
Wann würden die Raubfische alles wegfressen, richtig, ja. Mhm. Ja, und de facto betreibe ich ja Fischzucht, um entsprechend auch was verkaufen zu können. Und wenn ich jetzt nur wenige Raubfische habe, kann ich nicht zu viel verkaufen. Die Raubfische sind für uns, das heißt immer der Hecht im Karpfenteich, ja, der ist da, damit er den Karpfen sozusagen schlank hält. Ja. Ist ein schönes Bild, stimmt aber nicht ganz, sondern im Gegenteil. Die Raubfische sind quasi als regulativ da, dass wenn andere Fische, also der Karpfen oder Weißfische oder was anderes, einfach viele, viele Jungfische machen, die Jungfische sich abartig vermehren würden. Wir haben vorhin gehört, das ist überall so, also Tausende von Nachkommen ist ganz normal fast, ja. Dann würden die Raubfische diese jungen Fische dann einfach wegfressen.
Okay.
Ja, und ich habe keine sozusagen große Konkurrenz zu den Nahrungskonkurrenz zum Karpfen, weil wir müssen damit rechnen, der Karpfenteich produziert einfach Naturnahrung und die Naturnahrung ist nicht vermehrbar, nicht wirklich groß vermehrbar. Man kann ein bisschen düngen, indem ich Heu hineinschmeiße, indem ich Grasschnitt hineinschmeiße oder was anderes. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach natürlich gegeben, die Naturnahrung. Ja, das nennt man auch das Gold des Fischzüchters. Das sind jetzt einfach Kleinlebewesen, vom Schnecken, Würmern, Insekten, Plankton, eben Kleinkrebsen, die da im Naturteich sind und sehr proteinreich und auch sehr reich an Omega-3-Fettsäuren, ja, weil die fressen eigentlich das Plankton, also das pflanzliche Plankton, also die Algen, und dadurch ist eigentlich die Naturproduktion vom Omega-3 ist über die Algen Die werden okay. über die Natura-Nahrung
Fisch frisst und damit kommt es zum Karpfen.
Nein, richtig. Damit kommt es zum Karpfen. Ja, und das ist nicht beliebig vermehrbar, sondern da gibt es einfach nur eine Menge. Und es gibt, je mehr ich das auf viele Mäuler aufteile, umso mehr sozusagen ist es dann nachher schneller mal weg und so weniger kommt dann nachher dann vielleicht beim Karpfen an. Ja. Das ist der Sinn und Zweck. Und da gibt es eben den Zander, den Wels, den Hecht und den Barsch. Und da hat jeder seine eigene, soll man sagen, seine eigene Fressart. Ja. Zum Beispiel der Zander ist ganz ein rastloser, ruheloser, ständig umher schwimmender Fisch. Ja. Der kann im trüben Wasser drinnen sein, er sieht aber trotzdem durch das Wasser durch. Der hat einfach entsprechende Augen. Ja. Wenn man dem sozusagen wirklich sieht und den Zander mal in die Augen schaut, ist der komplett ein anderes Auge als der Hecht zum Beispiel. Der Hecht ist ein ganz ruhig stehender Jäger, der einfach wartet, bis einer vorbeikommt, dann gibt es zack und der hat eine Beschleunigung.
Dann schnappt er.
Dann, ja genau, der beschleunigt irrsinnig schnell, aber hat keine Dauerschwimmleistung in dem Sinne, aber ist der schnellste Sprinter unter den Fischen eigentlich.
Spannend, die so unterschiedlich agieren eigentlich.
Ja.
Wenn jetzt, also die Karpfen, wenn sie dann nach 3 bis 4 Jahren mehr oder weniger schlachtreif, sagt man Schlachten auch bei den Fischen? Wie sagt man da?
Man sagt auch Schlachten.
Das kann man schon sagen.
Aber bevor das passiert, ist er erst einmal wirklich 3 bis 4 Jahre in diesem Teich. Ja.
Und
dann wird er im Ende des Jahres, also das ist eigentlich so Anfang November, kann man sagen, wird er abgefischt. Mhm. Ja. Und das passiert dann, wenn es kühl ist, weil er sich sonst extrem wehren würde. Oder wenn es warm ist, ist er wahnsinnig lebendig halt einfach. Und wenn man den dann irgendwie transportieren muss, aus dem Wasser nehmen muss, dann würde das...
Das heißt, ihr holt sie mehr oder weniger aus dem Teich im Herbst raus, die geeigneten Fische, und dann kommen sie ja in andere Teiche oder Becken, oder?
Genau. Wir machen das jährlich bei jedem Fisch oder sogar im ersten Jahr machen wir sogar öfters bei diesen ganz kleinen Fischen, dass wir den Teich wechseln und diese in andere, größere Teiche oder andere Teiche hineinkommen, die halt für dieses Wachstumsstadium am geeignetsten erscheinen. Ja. Und dann kommen sie in Hälterungsteiche, das sind dann einfach kleinere, meistens sehr kleine Teiche, wo sie nur kurz drinnen sind oder nur über den Winter drinnen sind. Für den Winter muss es relativ tief sein, muss er sichere Wasserversorgung haben. Ja. Und das muss ich noch dazu sagen, der Waldviertler Teich ist ein ganzes Spezifikum, weil das ist ein sogenannter Himmelsteich.
Sprich, was heißt das?
Himmelsteich ist das, wenn das Wasser eben über Regen oder Schnee fällt, dann habe ich einen Zufluss. Und ansonsten ist meistens im Sommer Ebbe trocken.
Okay, weil kein weil, Bach oder Fluss.
Genau, das kann man auch sagen, wie eine Quelle ist es dann. Ja? Mhm. Also, sobald Regen fällt, sobald sozusagen im Frühjahr die Schmelzwässer kommen, füllt sich der Teich oder über den Winter füllt sich der Teich. Nur das, was die Landschaft auslässt, quasi an überflüssigem Wasser, das ist das, was bei mir im Teich landet. Teich ist immer das Sammelbecken quasi. Mhm. Ja? Aber es kann also Faktoren geben, dass es einfach zu wenig regnet, dass die Erde nichts mehr hergibt, dann kommt auch im Sommer einfach nichts mehr an bei uns. Ja. Wir liegen ganz, ganz oben, quasi wenn man Fluss nach oben geht oder was, wir sind in Quellregion, kann man sagen. Und das sind die Himmelsteiche.
Das heißt, der Klimawandel wird euch möglicherweise früher oder später auch ein bisschen zusetzen.
Das ist bei vielen Betrieben ist es inzwischen schon wirklich eine Krise. Ja. Also er setzt uns einerseits zu, indem wir wenig Wasser haben oder unsicheres Wasser haben. Also einmal viel zu viel. Also mein Teich zum Beispiel, wie ich den übernommen habe, ich habe ihn gepachtet, war gleich im zweiten Jahr eine riesen Hochwasserkatastrophe. Das war nie in den Büchern, hat es noch nie gegeben. Also es ist nicht bekannt, obwohl es den Teich seit 1500, ich weiß nicht, gibt. Und die andere Sache ist, Karpfen ist ein Warmwasserfisch, insofern hilft es uns auch, ja, wenn die Saison länger wird, also wenn im Herbst oder im Frühjahr sozusagen das Wetter besser ist, als es bis jetzt gewesen ist, ist das für den Karpfen förderlich. Ja.
Das heißt, er wächst einfach besser.
Er hat länger Zeit zu wachsen, also die Saison wird länger, die Winter sind nicht mehr so streng und das hilft schon, aber im Sommer, sobald es einfach viel zu warm ist, setzt er dann auch aus. Ja. Da hat er dann einfach, muss er quasi Notatmung übergehen und solche Sachen.
Ja.
Das ist also auch wieder zu viel.
Wenn die Wasser, also wenn das Wasser wärmer ist, dann verändert sich ja auch die übrige Fauna und Flora im Wasser. Ist das dann, kann das ein Problem werden?
Also Fauna und Flora verändert sich in dem Sinne, weil einfach die natürlichen Voraussetzungen, sprich hauptsächlich der Sauerstoff, Gehalt des Wassers entsprechend sich ändert. Ja. Je wärmer das Wasser ist, umso weniger Sauerstoff kann gelöst sein im Wasser, also rein physikalisch. Ja. Aber umso mehr brauchen alle Lebewesen, die im Wasser sind. Also die Bakterien, die im Schlamm sitzen und das Ganze mineralisieren und aufarbeiten, arbeiten einfach schneller, brauchen mehr. Und der Fisch braucht auch mehr. Aber der Gehalt oder die Möglichkeit, das zu halten, geht zurück und dadurch gibt es einfach irgendeine Scherensituation, die entsprechend auch negativ enden kann. Mhm. Und da gibt es Fischarten, die sind mehr empfindlich als der Karpfen. Ja? Oder es gibt welche, die sind sogar noch weniger empfindlich als der Karpfen. Aber irgendwann ist manche Fische dann einfach das Ende der Fahnenstange erreicht.
Wie auch in anderen landwirtschaftlichen Bereichen wird man sich da auch anpassen müssen.
Selbstverständlich, wir wissen ja ganz genau, ein Elch oder was, der braucht einfach kalt, der könnte bei uns oder in Italien nicht leben. Ja, der braucht auch Temperaturen von 10 Grad oder was und sonst ist er leidet der Hitzestress und quasi so ist es bei uns im Wasser auch. Bei uns ist es halt über den Faktor des Sauerstoffs, dass das nicht mehr also natürlicherweise zur Verfügung gestellt werden kann.
Ja, beziehungsweise, dass sich dann tatsächlich irgendwann andere Insekten oder andere sonstige Lebewesen natürlich auch
ja, es ist ansiedeln. Einfach das Gleichgewicht, was dann immer da ist, also von Destruenten und Konsumenten und so weiter. Das ist einfach, das ist auf einem neuen Level und das ist nie stabil, das neue Level dann, weil es selten eintritt. Ja.
Jetzt komme ich aber noch einmal zurück, weil wir haben ja, oder du hast erzählt, dass sie im Herbst fischt ja ab. Das heißt, sie kommen dann in die anderen Becken. Ist dann im Winter so eine Art Schonzeit auch, da würde nicht gefischt werden, kann man das sagen?
Ja, das kann man so im ganzen Groben sagen. Ja. Also wir tun jeden Teich eigentlich jährlich. Es gibt so manche Ausnahmesituationen, wo man einen Teich nur alle 2 Jahre abfischt, weil einfach das Wasser nicht entsprechend dort drinnen ist, ja. Aber wir fischen jedes Jahr ab, schauen uns jedes Jahr im Herbst die Fische auch an, dann kommen sie eben in diese Hälterungsteiche und dann werden sie im nächsten Jahr dann wieder besetzt. Und jedes Jahr braucht es dann auch eine andere Stückzahl pro Hektar oder pro Fläche eigentlich. Ja. Also im letzten Jahr ist es so berechnet, dass der Karpfen, ein Karpfen pro 20 Quadratmeter ungefähr besetzt wird oder sogar auf 30 Quadratmeter. Ja. Wir haben einfach die Naturnahrung, die da ist, das wissen wir. Und dafür reicht sozusagen ein Karpfen auf 20 Quadratmeter oder sogar nur auf 30 Quadratmeter. Das ist halt die entsprechende Menge, die man besetzt, damit man die Naturnahrung entsprechend ausnutzt.
Aber das auch wirklich gut.
Und mit dem Zufutter, was wir dazu geben, das ist eben reines Getreide. Wenn wir jetzt die Fütterung kurz ansprechen wollen, das ist bei uns reines Getreide, geschrotet einfach durch einen Schrot, also gebrochen eigentlich nur. Und das ist das Futter, was wir dazu füttern können. Ja.
Und für den Verkauf, also ihr verkauft es ja hier in Wien, wo wir jetzt gerade sind, in Wien-Meidling, da gibt es ein Geschäftslokal und ein kleines Bistro und auf verschiedenen Wiener Märkten. Da holt ihr die Fische dann wie oft nach Wien und wie ist das dann wirklich, also wie frisch kriege ich es, wenn ich es jetzt
genau, also am hier Samstag kommen viele Leute, kaufe. Hier kommen viele Leute und sagen, sie haben das Geschäft entdeckt und das ist eine Fischhandlung und sie wollen einen frischen Fisch haben und bei uns ist er auch dann wirklich so frisch, dass Leute herkommen und den Fisch auch extra geschlachtet bekommen, eben auf Anfrage. Wir haben den hier, wir bringen den eben vom Waldviertel direkt in einem großen Fischbecken, ja, in Wasserbecken, direkt hierher.
Also er kommt im Wasserbecken hierher
kommt er direkt nach Wien. Ja. Ja, dann wird er hier, also wir schauen, dass der Fisch dann hier abgeladen wird, zur Ruhe kommen kann, ja, und dann erst würde wirklich auf Bestellung, sprich wenn wir auf den Markt fahren oder wenn jemand kommt und sagt, er möchte diesen Fisch haben, ja, oder einen Fisch haben, dann würde entsprechend direkt geschlachtet und kommt ganz frisch eben zum Kunden oder zu dem entsprechenden, ja, weil der Fisch ist nicht lange haltbar. Wenn ich jetzt eben irgendwo anders erst einen Transportweg machen müsste von einer, was weiß ich, Firma zur nächsten Firma, da gehen wertvolle Tage verloren. Und die Frische beim Fisch weiß jeder eigentlich, ja, Fisch muss kühl sein und muss frisch sein. Ja. Und so sparen wir uns sicherlich einen oder zwei Tage, wo er sonst irgendwo nur herumliegen würde in irgendeinem Kühlhaus oder eben woanders. Ja. Und können ihn so wirklich sehr frisch und direkt auch anbieten. Also wir sind einfach, wir wollen direkt an den Endkonsumenten verkaufen und der kann uns auch alles fragen. Wir können gute Antworten geben, wie er bei uns aufwächst, was es für eine Qualität ist im Vergleich zu eben einem Fisch, den man irgendwo vielleicht kauft, wo man jemanden hat, den man gegenüber Fragen stellen kann.
Was ist der Haupt, also der Hauptunterschied zur konventionellen Fütterung? Was kriegen denn Karpfen, die jetzt nicht das Bio-Siegel haben, was kriegen die zu fressen? Oder wie funktioniert also da
Biolandbau, die Fischzucht? Biolandbau ist so eine sogenannte Prozessgarantie. Also wir haben Vorgaben, wie wir diesen, also welche Futtermittel wir zum Beispiel einsetzen dürfen und wie unser Futtermittel produziert sein muss, damit überhaupt das Bio-Siegel hat. Das ist inzwischen ja Gott sei Dank also schon relativ bekannt, was Bio heißt. Mhm. Also kein Mineraldünger, keine Pflanzenschutzmittel, keine Gentechnik und so weiter. Und diese Vorgaben, die machen halt dann ein Biofutter. In meinem Fall ist es dann eben ein Demeter-Futtermittel. Mhm. Wir verwenden eigentlich hauptsächlich Roggen oder Tritikale oder Gerste als Futtermittel. Ja, wie gesagt, geschrotet. Und die werden einfach im Wasser gefüttert. Ja. Und wir verwenden keine anderen Futtermittel. Also wir verwenden auch zum Beispiel kein Fischmehl oder keine sonstigen Stoffe.
Weil darauf wollt ihr eigentlich hinaus, kann das durchaus sein, wenn ich jetzt einen Karpfen irgendwo kaufe, ja, und der ist jetzt nicht bio, dass der mit Fischmehl gefüttert worden wäre, obwohl er ja eigentlich kein Raubfisch ist.
Aber es ist nicht verboten. Es ist nicht verboten. Es ist zwar jetzt nicht groß üblich, weil Fischmehl sehr wertvoll und sehr teuer ist, ja, aber es ist nicht verboten und war früher wirklich üblich, ja, dass man also dieses Fischmehl auch an den Fisch gefüttert hat. Damit kann man natürlich schnelleres Wachstum erreichen und hat aber jetzt eigentlich, jetzt, wenn ich jetzt eben aus der vom biologischen oder vom Bio-Hintergrund rede, es macht ja keinen Sinn, einen Karpfen, einen anderen Fisch zu füttern.
Ja, eh.
Der Karpfen ist jetzt kein Raubfisch, aber er ist trotzdem ein Eiweißfresser. Also er frisst ja Insekten und Würmer und Schnecken und Sonstiges. Ja. Also er ist jetzt kein Vegetarier in dem Sinne, aber er kann schon vegetarische Nahrung praktisch verarbeiten. Aber es macht keinen Sinn, den jetzt voll
mit. Also würde in der Karpfenzucht, wäre es eher ungewöhnlich, wenn in Österreich jemand Fischmehl füttern würde, sage ich jetzt einmal.
Es wird immer weniger, sage ich.
Aber es könnte.
Es ist nicht verboten.
Ja, ja,
und wir haben aber strenge Regularien, das ist bei uns verboten.
Ja, nein, ist klar. Ja. Mhm. Ist klar, aber wenn ich jetzt sozusagen an die Rolle des Konsumenten denke, und es gibt ja viele Leute, die sind nicht in Wien, die sind ja in den Bundesländern oder wo, einfach woanders, worauf kann ich jetzt vertrauen, wenn ich Fisch kaufe aus Österreich? Man, auf der einen Seite gibt's viele haben die Möglichkeit oder viele, einige haben die Möglichkeit, aus dem See Fisch zu kaufen, ist natürlich auch toll, ja. Oder eben aus einer Fischzucht. Wie kann ich als Konsument die Qualität von einem Fisch erkennen? Also Bio-Siegel ist das eine, aber kann ich es in irgendeiner Form am Fisch selber auch sehen?
Also man kann einfach rein durch nicht Betrachtung möglich, eines Produktes, ich sage jetzt einer, weiß ich nicht, einer Getreidemischung oder sowas, kann ich nicht sehen, ob sie bio ist. Ja, beim Fisch kann ich das leider nicht sehen. Ja.
Aber gibt es irgendwelche Gütesiegel außer dem Bio-Siegel, auf die ich jetzt vertrauen kann? Oder gibt es etwas, worauf der Konsument zusätzlich noch setzen kann, wenn es jetzt kein Bio ist?
Natürlich, also es gibt auch in Österreich zusätzliche Marken, sage ich jetzt einmal, zum Beispiel Steirer Fisch oder den Waldviertler Karpfen. Mhm. Ja, und der Waldviertler Karpfen hat zu 60% hat der Mitglieder, die Bio produzieren. Mhm. Ja. Also es gibt neben dem Bio-Siegel quasi diese regionale Verankerung von Fischzüchtern, die sagen, okay, wir sind in der Steier, wir machen die Produktion entsprechend den Steirer Fischregeln oder den Waldviertler Fischregeln.
Haben uns da verpflichtet,
und da kann man natürlich Standards schon sagen, okay, das ist jetzt der Standard. Ja. Mhm. Und wenn in den Richtlinien zum Beispiel eben steht, der Fisch muss von Anfang sozusagen des Lebens bis zum Ende vom Leben im Waldviertel aufgewachsen sein, wie es in den Waldviertler Richtlinien drinnen steht, kann ich schon wirklich sagen, okay, das ist meine regionale Qualität, die ich habe und ist nicht aus dem Ausland und war auch nie im Ausland oder wurde nicht zugekauft. Das ist dann einfach die Garantie, die man dann schon also hat als Verbraucher.
Das gibt es schon.
Das gibt es, ja.
Jetzt muss ich noch ein bisschen über den Karpfen selber. Der Karpfen hat ja, ich weiß nicht, warum er das hat, aber er hat ja nicht nur ein gutes Image. Also er tut sich ja gerade im Image ein bisschen verändern, aber die einen sagen, er grundelt ein bisschen, die anderen sagen, er ist fett, aber das stimmt ja eigentlich alles nicht, wie ich von dir weiß. Magst du da ein bisschen was drüber reden, dass man ihn ein bisschen rehabilitieren kann?
Wir tun sehr viel in dieser Richtung, ja, dass wir den Leuten erzählen, wie wir produzieren, was die Wissenschaft auch dazu sagt. Ja, also wir machen immer Fettmessungen bei unseren Tieren, weil Fett ist das große Thema. Jeder sagt, der Karpfen ist fett, aber es ist die Realität, dass der sogar weniger fett ist oft als die Forelle. Ja, also wir machen Messungen, wir haben 3 bis 5 bis 7% Fett, die Forelle hat 10% Fett oder der hochgeschätzte Lachs, der hat 15, 20.
Ja, ich finde das schon interessant, Fett. Warum dem Karpfen das so anhaftet, dieses
Gewicht. Ja, ne, es ist eine Sache, die, glaube ich, schon lange und sehr alt ist, dass die Verbraucher das irgendwie immer wieder gehört haben und es wird einfach tradiert, es wird einfach weitererzählt, ja, dass der Karpfen nicht schmeckt, weil er irgendwann einmal, es ist auch, wenn der wirklich so modrig schmeckt, ist wirklich gar nicht, das ist ja kein
da ist kein Genuss.
Ja. Leider, ja. Man weiß ja auch, wo das herkommt, die Wissenschaft kann das alles sagen. De facto ist es aber wirklich so, erstens einmal ist Fischfett sehr gesund und der Karpfen hat natürliche Quellen des Omega-3 und dadurch ist es sehr gesund, aber wir haben, wenn wir Messungen machen, wirklich nur 5 bis 7% Fett und das ist sehr gesundes Fett, ja, und nicht viel. Und die anderen Sachen, die sind, das ist einfach eine Qualitätssicherung, die wir als Fischzüchter machen, vor allem, wo wir unseren Namen dafür hergeben, dass der einfach nicht nach Moder schmeckt oder nicht lettelt, moselt oder wie es immer auch heißt, ja, dass dieser Geschmack nicht ist. Und das Letzte oder was halt irgendwie immer so war, es wurden immer diese großen, ganzen Karpfen früher in der Familie gegessen, ja. Das geht heute nicht mehr, wir haben nicht mehr diese großen sozusagen Familienfeste. Wir können heute auch ein Filet essen und das Filet können wir auch grätenarm, also gräten geschnitten heißt es, geschröpft, dass wir die Gräten durchschneiden und dann kann man Karpfenfilet via Schnitzel praktisch essen. Und
braucht man sich auch keine Natur Sorgen machen, dass man den Gräten erstickt.
Richtig, genau. Also so haben wir es geschafft, dass wir schon immer wieder auch Leute davon überzeugen können, dass der Karpfen sehr guter Fisch ist, vielfältig einsetzbar ist auf viele verschiedene Arten, also vom Karpfen gekocht, gedünstet, gebraten, frittiert, paniert und alles Mögliche. Man kann den Karpfen auf vielfältige Art und Weise zubereiten. Wir haben auch ein eigenes Kochbuch dazu, dass man sich Rezepte anschauen kann. Auf unserer Website sieht man das. Er ist wirklich vielfältig einsetzbar, aber diese Vorurteile, die muss man einfach einmal aktiv ablesen. Ja. Man muss sie aktiv ablegen und sagen, okay, ich gönne mir jetzt einmal den Karpfen, ich mache ihn jetzt einmal so. Ich gebe ihm eine Chance. Und wir haben dann noch zusätzliche Sachen, die man Leuten dann immer wieder auch zeigen können. Also vom geräucherten Karpfen angefangen bis zu einem kalt geräucherten und fein aufgeschnittenen, marinierten Karpfen. Also es gibt so viele Varianten, wie man ihm noch zusätzlich dann noch auch wirklich was für den Gusto abgewinnen kann.
Räuchern tut es ja auch, das kann ich ja auch hier in Hetzendorf, kann ich ja den frischen Fisch kaufen, also den frischen Karpfen, aber auch in verarbeiteter Art und Weise.
Wir machen das ganze Programm, was man machen kann, bis zum Räucherfischaufstrich oder in sauer eingelegt und so weiter, machen wir das ganze Programm sozusagen. Ja.
Auf welchen Märkten seid ihr dann noch vertreten?
Wir sind in Wien auf sehr vielen, also Bauernmärkten vertreten. Das sind so die klassischen Bauernmärkte, wie man es kennt. Ja. Also der älteste Bauernmarkt, wo ich quasi groß geworden bin mit meiner Vermarktung, das ist die Freiung, das ist der Bio-Bauernmarkt im ersten Bezirk auf der Freiung. Dann sind wir aber auch am Brunnenmarkt, Üppenplatz heißt es dann, ja, dann am Kutschka-Markt, am Karmelitermarkt. Und in der Langengasse stehen wir auch noch im 8. Bezirk.
Genau, und hier in Hetzendorf eben. Und
in unserer Manufaktur, direkt hier in der Manufaktur, haben wir ein Geschäft eingerichtet, wo man den Karpfen auch kaufen kann, den frischen Fisch kaufen kann, aber wo man auch ein bisschen Kleinigkeiten im Bistro essen kann.
Ja. Die Öffnungszeiten sind von?
Öffnungszeiten ist Donnerstag, Freitag, Samstag. Unter der Woche ist es 9 bis 18 Uhr und am Samstag ist es bis 14 Uhr, 9 bis 14 Uhr
stehen. Genau. Nur damit die Zuhörerinnen wissen, wann sie sich einmal einen Karpfen gönnen können.
Ja.
Jetzt muss ich mit dir noch einen Ausflug machen, eigentlich ans Meer, weil du sicher dazu auch was zu sagen hast. Wie schaut es denn aus? Würdest du empfehlen, dass man Fisch aus dem Meer isst? Und wenn man Fisch aus dem Meer isst, jetzt rein wirklich als Konsument oder Konsumentin, welchen Fisch kann man eigentlich essen und auf was muss man schauen? Oder wie hast du da so ein bisschen eine Meinung dazu oder ein paar Tipps, die du mit auf den Weg geben kannst, wenn es einmal nicht der Karpfen ist?
Wenn es einmal nicht der Karpfen ist, ja. Naja, man muss sich immer eben, wenn man sich das jetzt überlegt, diese, was ich vorhin angesprochen habe, jetzt diese Nahrungspyramide. Ne? De facto ist es so, die Menschen essen fast nur Raubfische. Ja? Und in Mengen. Das heißt, wir nutzen eigentlich in der ganzen Natur nur die Spitze des Eisberges. Ja? Und je weiter ich da eine Stufe hinuntergehe und zum Beispiel den Karpfen oder noch planktonfressende Fische essen würde, umso mehr Fische sozusagen, umso mehr Leute könnten von den Fischen aus den Meeren leben. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt anschaue, was die Leute essen, jetzt Dorade, Wolfsbarsch, Thunfisch, Kabeljau, das sind alles Raubfische, ja, oder Seelachs, und das sind alles Raubfische. Und wenn wir jetzt schauen, es gibt wunderbare Sardellen, Sardinen in der Richtung, das sind alles Fische, die Massenfische sind, die sich in Mengen vermehren, die in Mengen in den Meeren sind, die direkt das Plankton fressen, ja, und von uns in größerer Anzahl eigentlich genutzt werden könnten, ja. Also da würde ich nur empfehlen, und noch dazu sind das oft Fische, die sehr hohe Gehalte an diesen Omega-3-Fettsäuren haben und sehr gesund sind. Ja.
Zum Beispiel, weil sie Algen und Plankton eigentlich fressen.
Algen und Plankton fressen, genauso ist es der Hering zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder die Sprotten im nördlichen Bereich. Also das sind einfach Fische, die man sehr gut kochen kann, mit denen man sehr viel machen kann, die eigentlich auch wie der Hering zum Beispiel ganz berühmt sind, oder Sardinen sind ja auch berühmt, allerdings meistens in der Dose halt bei uns hier nur, weil es einfach schwierig ist, die Fische hierher zu bringen. Ja, aber das würde ich schon empfehlen, einfach auf diese einfach Theorie einmal zu schauen, auf welcher Nahrungs- oder Trophie-Ebene, auf welcher steht dieser Fisch, den ich jetzt da esse. Da muss man sich leider halt ein bisschen anlesen und schauen.
Ja, aber das finde ich schon sehr hilfreich, weil ich finde es ja sonst oft viel schwieriger, weil es gibt ja schon so Ratgeber, die sagen dann, ja, man kann den Thunfisch essen, aber nur dann, wenn er aus dem Fanggebiet kommt, und dann nur diese Art von Thunfisch, und das wird dann für den Kunden schon ein bisschen schwierig, wenn man im Supermarkt ist oder beim Fischhändler, dann genau zu wissen, naja, ist das jetzt der Thunfisch, der geht, oder der geht nicht mehr?
Ja, würde ich schon empfehlen, dann muss man halt mehr eintauchen, aber dann würde ich eben empfehlen, woanders einzutauchen, nicht zu schauen, wo ist er jetzt gefangen worden, oder so einzutauchen, was kann ich anderes essen als den Thunfisch vielleicht, ja.
Schon klar. Wissen, deswegen sage ich, es ist ein hilfreicher Tipp, mit eben zu schauen, welche Fische gibt es, die nicht Raubfische sind, wenn es jetzt aus dem Meer sein soll. Genau. Und sonst, ich meine, klar, nachhaltiger ist es, heimische Fische zu essen.
Gut, wenn ich am Meer bin, ist es ja auch so, oder klar, wenn ich weiß, dass er wirklich von dort ist, dann ist es natürlich auch logisch, aber meistens ist einfach die Dorade, der Wolfsbarsch, ist ein Fisch aus Aquakultur, aus irgendwelchen Netzgehegen, die wiederum mit Fischmehl gefüttert worden sind. Also wenn ich wirklich den Fischer kenne und wirklich sicher sein kann, dass der direkt vor der Küste, direkt dort von einem kleinen Fischer gezüchtet oder gefangen worden ist, dann...
Das ist es halt im seltensten Fall. Wahrscheinlich.
Ja, wir müssen wirklich sagen, alles ist eigentlich überfischt heutzutage. Es gibt kaum mehr wirkliche Bestände, vor allem wirklich landnahe Bestände sind fast alle überfischt. Ja. Es gibt nur noch ganz viele kleine Fische oder Nachwuchs. Sind wir froh, wenn es überhaupt noch einen Nachwuchs gibt. Aber alles andere wird in der großen Industriefischerei gefangen oder eben in Aquakultur großgezogen in Mengen und wie gesagt, also mit entsprechenden Auswirkungen, die dann halt dann da sind, Fischmehl fangen und so weiter.
Ja, und diese Geschichte mit der Aquakultur, also jetzt auch gerade bei Meeresfischen, und wenn das Raubfische sind, die brauchen ja wahnsinnig viel Fischmehl auch, wo ja wiederum Fische dafür sterben oder gestorben sind.
Ja. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir sozusagen ein vegetarisches Futter für einen Raubfisch haben.
Ist eh klar, aber...
Es geht zwar in die Richtung, aber meistens ist es dann doch so, dass dafür synthetische Aminosäuren, also wirklich aus Petrochemie gemachte Aminosäuren verwendet werden. Naja, er wächst trotzdem, der Fisch, und er lebt trotzdem.
Ja,
ist aber die Frage, was man haben will.
Genau, ob man das dann
man
essen
halt wissen,
will, das ist ja dann das
überlegen
Nächste.
Überlegen und sehen, will ich das als... bewusster Mensch, will ich so etwas denn haben? Ja? Also er wächst und er lebt und er lebt wenigstens so lange, bis er geschlachtet wird, aber jetzt dann vielleicht länger, dann weiß man ja nicht wirklich. Ja? Aber so sind schon die Faktoren, wenn man dieses Fischmehl ersetzen will, muss man auf künstliche Sachen zurückgreifen. Ja? Aber im Moment ist es schon so, dass für ein Kilo ungefähr Minimum ein Kilo Meeresfisch erst einmal sterben muss und zu Fischmehl verarbeitet werden muss, damit ein Kilogramm nachher wieder entstehen kann. Meist in der Natur, habe ich vorhin gesagt, sind es 10 Kilogramm für ein Kilogramm. Dadurch, dass man sehr viel Weiß und sehr viel Zusatzstoffe verwendet, ist es vielleicht heutzutage ein Kilogramm. Aber dennoch, Es ist keine Vermehrung des Eiweißes möglich durch die Tätigkeit, sondern es ist nur sozusagen eine Umgestaltung von einem zum anderen. Ja. Vielleicht sind die nicht so viel wert gewesen, diese Fische. Vielleicht waren es Abfälle wie im Biobereich zum Beispiel, ja, dass man wenigstens aus einem Filetierrest wieder einen neuen Fisch produzieren kann. Aber es bleibt dabei, dass es ein Raubfisch ist und der braucht sehr, sehr hochwertiges Futtermittel, damit er überhaupt wachsen kann. Ja.
Gut, aber das heißt im Sinne der Nachhaltigkeit, Karpfen essen,
Fische auf der
heimische Fische essen und Fische, die keine Raubfische sind. Wenn ihr das jetzt so ganz grob zusammenfassen.
Kann man das so zusammenfassen. Es gibt so diese Wissenschaft, die machen sogenanntes Life-Cycling-Analysis und so weiter. Sie haben bei uns einmal zum Beispiel, war einer da und das haben mit anderen Studien auch noch bewiesen. Man kann das auch im CO2-Fußabdruck an jedem Fisch dann eigentlich sehen. Ja? Also das ist der CO2-Fußabdruck, den gibt es eigentlich für jedes Nahrungsmittel, gibt es auch für den Karpfen oder die Forelle. Und da gibt es den Faktor mehr als 1 zu 10, sogar 1 zu 20 zwischen einer Forelle oder einem Raubfisch und einem Karpfen.
Ja, ja, und wenn sozusagen eine Forelle, dann am besten aus dem See oder aus dem Fluss.
Wenn. Da kann man sich wirklich wie ein Lottogewinn glücklich schätzen, weil unsere Gewässer geben, wenn man das jetzt auf ganz Österreich umlegt, so wenig her, dass ich glaube, Österreich sich maximal einen oder ein paar Tage von diesem natürlichen Zuwachs ernähren könnte. Und auch wenn ich am Attersee oder am, weiß ich, Mondsee oder am Bodensee oder am Neusiedler See einen Fisch kaufe, muss der ja nicht wirklich von dort sein, auch wenn es der typische, was ich am
Neusiedler
See der Zander ist, ist er oft auch woanders her.
Das
ja, da muss man dann wirklich genau nachfragen. Da muss man in der Gastronomie oder wo auch immer, muss man immer genau nachfragen. Und das bin ja ich hier zum Beispiel in meinem Geschäft. Bei mir kann man nachfragen und wir werden sicherlich die beste Auskunft geben können.
Na, sehr gut. Ja, super. Jetzt kommen wir noch kurz zur Kulinarik. Ja. Ich meine, wie oft in der Woche isst du Fisch, deinen Karpfen?
Wessel. Meine Güte, wir probieren ständig unseren eigenen Fisch, wenn wir jetzt irgendwas geräuchert haben, wenn wir was machen. Trotzdem, ich bin eigentlich beim Fleisch immer weniger, auch Fisch immer weniger, ja, weil es einfach, das hat sich einfach ein bisschen gewandelt bei mir selber. Ich kann das bei mir selber nur so beobachten. Ne? Also nicht, ich habe keine Abneigung dagegen. Ja? Ich esse gern meinen Fisch. Ich esse auch gern
auch hoffentlich.
Ja.
Aber
mein Lieblingsfisch ist jetzt nicht nur der Karpfen. Ich hab
hast du andere Lieblingsfische?
Ja, ich habe eigentlich die Schleie eigentlich so als mein Favorite herausgefunden. Und bei den Raubfischen ist es eigentlich der Barsch. Wo es viele andere ist, jeder hat so eine andere Spezifikation und Spezifikas und ja, ist aber so, ja.
Aber ich kriege ja bei euch nicht immer, aber ihr habt ja andere, also ihr verkauft ja auch Raubfische, aber halt in einem viel geringeren Ausmaß. Aber wenn es welche gibt.
Unsere Hechte und Welse und Zander und Barsche, die sind meistens, eben wie gesagt, die sind in sehr geringer Menge nur da. Ja. Und sind sehr schnell auch dann wieder ausverkauft, ja, richtig, ja.
Verstehe. Eine Frage habe ich noch ganz zum Abschluss und zwar, Marc, weil ich frage jeden danach, was isst du besonders gern? Und dann würde ich ja gern wissen, was du gar nicht magst. Aber das muss nicht Fisch sein, es kann auch ganz was anderes sein. Aber wo geht dein Herz auf?
Ja, meine Güte, was ich gar nicht mag, ich esse eigentlich alles und ernähre mich unglaublich vielfältig. Also wenn ich dann für manche Leute koche und bringe jetzt plötzlich einen Buchweizen einmal daher, dann sage ich, von mir, das habe ich noch nie gegessen. Mhm. Ja. Aber ich liebe es, so ganz spezielle Sachen zu essen und ich bin auch ein Beuschel-Fan zum Beispiel. Also ich esse sehr gerne einfach die Innereien oder bei einem Fisch den Kopf auskochen und dann nachher wirklich diese verschiedenen Geschmäcker, die im Kopf drinnen sind, einfach zu testen. Also der Gaumen von einem Karpfen hat einen ganz eigenen Geschmack und die Wangerl von einem Fisch, die sind vielleicht bekannt.
Ja, die kennt man.
Ja, also ich bin da wahnsinnig vielfältig unterwegs. Ich esse auch gern die Fischhaut, also alles sind einfach, oder die Leber und die ganzen Inkreis von dem Fisch praktisch, oder das sogenannte Fischbeuschelsuppe, die in Wien ja eigentlich zur Weihnachtszeit wahnsinnig, also immer ein Revival hat, aber dann wieder schnell einfach wieder vergessen wird. Aber zur Weihnachtszeit, wenn man da kein Fischbeuschel anbieten kann als Fischzüchter, dann...
Das ist wirklich so nachgefragt.
Ja, absolut, aber es ist wirklich, kann man sagen, also wirklich nur in den zwei Wochen um Weihnachten herum ist es extremst nachgefragt und dann wieder nicht. Aber man kann wunderbare Sachen, also aus dem Fisch, aus dem Milchner, aus dem Fischmilchner, wenn man den schön braten tut oder frittieren tut, das ist ein Geschmacksbombe, ein Erlebnis pur. Ja, also das ist wirklich sehr schön. Und das finde ich auch, das sollte man auch schauen, also Nose to Tail, alles verwerten von dem Fisch. Man kann sogar die Flossen, wenn man die ins heiße Öl gibt, man kann die wie wir Chips ja, knackig Chips essen. Also
Nose to Tail gibt es nicht nur beim Rind und beim Schwein, sondern auch beim Fisch.
Sondern auch beim Fisch, richtig. Yes. Also wir sollten eigentlich schauen und wir tun eigentlich alles, was wir also da haben, fast bis auf den Darm eigentlich, tun wir versuchen zu verwerten, dass das nicht weggeschmissen werden muss. Ja.
Also doch wieder der Fisch als Lieblingsessen.
Ja, wie gesagt, ich habe auch viele, viele ganz komische Spezifika. Also den Waldviertler Reis möchte ich noch erwähnen. Einfach, das ist einfach auch was ganz was Tolles. Emmer, Einkorn, Dinkel.
Also die ganzen,
gepolierte,
das Urkorn,
was man hat, das ist einfach wunderbar, wenn man da einfach den Geschmackshorizont ein bisschen aufmacht.
Dinge entdecken oder wiederentdecken eigentlich auch. Ja.
Einfach sich drüber trauen, einmal sozusagen die Schwellenangst zu überwinden und sich einfach zu schauen, dass man einfach was anderes entdeckt und was Neues entdeckt und einfach auch neu kreiert, dass man sagt, okay, also das ist jetzt einfach mal ein komplett anderes Gericht, ich muss ja nicht immer, und man muss ja auch nicht immer Fleisch oder eben Fisch essen. Ja. Weil wenn man sich ausrechnet, was die Ernährungsberater empfehlen, 1 bis 2 Mal in der Woche Fisch, dann wären wir bei 50 Kilogramm Fisch im Jahr, das ist fast so viel wie Fleisch. Ja. Der Fisch ist auf der Welt einfach nicht vorhanden. Das ist schade, wenn man das so immer so viel Fisch essen würde. Lieber einen gescheiten Fisch, einen guten Fisch.
Weniger ist mehr, aber wenn, dann einen, der gut aufgewachsen ist, gut gefüttert worden ist.
Und mit dem entsprechenden Genuss dann essen.
Ja. Richtig. Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Ich sage herzlichen Dank, Marc, für dieses Gespräch. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mich gefreut, dass wieder so viele zugehört haben. Damit du keine Folge verpasst, bitte die Küchengespräche gleich abonnieren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Das war das Küchengespräch für heute. Und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin, Isi.